Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Farben sprechen unser Unterbewusstes an. Sie lösen Gefühle und Stimmungen aus, können müde machen oder wach. Sie werden zu Therapiezwecken eingesetzt. Wir leben inmitten von Farben und freuen oder ärgern uns über diejenigen, die Jahr für Jahr zu Trends erklärt werden und dann eine Saison lang oder zwei überall zu sehen sind. 2023 soll es der Farbton Viva Magenta sein. Über diese Trendfarbe und was die Modebranche an Umbrüchen erlebt, spreche ich mit Carl Tillissen. Er hat bis 2015 Kollektionen für sein Label Firma entwickelt, den Sachbuch Bestseller Konsum geschrieben und seit einem Jahr ist er Teilhaber am Deutschen Modeinstitut. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben, ins Studio zu kommen. Willkommen bei Fazit.
Ich freue mich, da zu sein.
Wird Viva Magenta, dieser eher dunkle, rötlich-violette Farbton, wirklich die neue Trendfarbe oder gibt es da noch mehr Konkurrenz?
Magenta ist schon eine Trendfarbe und das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich dieser Prognose widersprechen würde, dass es 2023 die Trendfarbe bleibt. Sie haben es ja eben auch schon angesprochen, es gibt diesen ganz engen Zusammenhang zwischen unserer Psyche oder unseren psychischen Bedürfnissen und Farben. Und in diesem Zusammenhang hatte Magenta eine gewisse Funktion und diese Funktion hat sie aber eigentlich schon erfüllt. Wir haben also Farben und Mode insgesamt in den letzten 2 Jahren wie Psychopharmaka eingesetzt, also um unsere Stimmung zu regulieren, hatten ein besonderes Bedürfnis, unsere Stimmung zu regulieren, weil unsere Stimmung eben auch durch die Pandemie so eine Achterbahnfahrt durchlaufen hat. Und das ging in 2 Phasen. Erstmal brauchten wir Tranquilizer. Das waren so Beige- und Grautöne. Und dann kam die 2. Phase, wo wir Antidepressiva brauchten. Da hat Pink eine ganz zentrale Rolle gespielt und ist auch die Kernfarbe von Trends, die wir jetzt schon bereits 2022 erkennen konnten, wie dieses sogenannte Dopamin-Dressing, also Kleidung und auch Mode, die Dopaminausschüttungen auslösen soll, also uns aufheitern soll. Und auch ein anderer Trend, der eng damit verbunden ist, der sogenannte Barbie-Core, also wie Pink. Und insofern ist dieses Pink bereits da und hat aber auch schon ein bisschen seine Schuldigkeit getan. Das heißt, wir können dieses Psychopharmaka auch jetzt langsam absetzen, weil die Pandemie im Rückspiegel immer kleiner wird und wir auch inzwischen emotional schon wieder so weit gefestigt sind, dass wir das alles nicht mehr brauchen.
Was halten Sie denn ganz allgemein von den Kriterien und den Farbwahlen des Pantone-Instituts, das dann mit solchen Wahlen herauskommt und eine Farbe hervorhebt?
Pantone ist natürlich sehr wichtig und haben auch sehr und beobachten Farbentwicklung sehr genau, können den Status quo sehr gut analysieren. Ich glaube aber, dass Prognostik ist nicht so ihre Stärke ist, also die Voraussage von Dingen. Und das ist ja genau das, was wir bei DMI, beim Deutschen Modeinstitut machen. Wir machen Farbprognosen in globaler Abstimmung mit anderen Instituten, die bis 2,5 Jahre im Voraus getroffen werden oder auch festgelegt werden, die Farben. Wir beschäftigen uns schon mit dem Sommer 2025. Und dafür,
wenn man sich unter jungen Leuten umhört, dann fällt auf, dass viele lieber Vintage tragen, also gebrauchte Kleidung kaufen, weil Nachhaltigkeit für sie etwas sehr, sehr Wichtiges ist, geradezu ein Gebot. Dann gibt es die, die kein Geld für Kleidung ausgeben mögen, also im Billigsegment was Passendes finden. Und es gibt eine Klientel, die das Exklusive mag. Also es heißt sogar, Luxus boomt, gerade auch unter Jüngeren. Wie lässt sich das erklären?
Das ist ein ganz interessantes Phänomen, diese Polarisierung unseres Konsums hin zu einerseits extremem Luxus und andererseits extremer Billigkleidung, die sowohl Vintage sein kann als auch Fast Fashion. Das ist ein Teil des Reizes für die Generation Z an Vintage Fashion, dass sie dort ein Preisgefüge vorfinden, was vergleichbar ist mit dem Preisgefüge, in das sie über die Fast Fashion hineingewachsen sind. Für dieses Phänomen dieses polarisierten Konsums gibt es keine Erklärung. Ich habe da sehr viel zu recherchiert. Ich habe in meinem Buch Konsum eine Erklärung gewagt. Also es gibt zwar psychologische Experimente, die zeigen, dass wir Dinge dann kaufen, wenn die Belohnung, die dieses Produkt für uns verspricht, größer ist als der Schmerz, den der Preis in uns auslöst. Übertragen auf das, worüber wir hier sprechen, ist es so, dass wir einen extrem billigen Preis im Grunde nur noch als symbolischen Preis empfinden. Das heißt, wenn etwas so 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro kostet, dann ist dieses Schmerzempfinden, was wir sonst haben, wenn wir Geld ausgeben müssen, außer Kraft gesetzt. Das heißt, wir fragen uns gar nicht mehr, ist es uns diese 5 Euro wert, sondern wir fragen uns einfach nur noch, will ich es haben oder nicht? Hier verhalten wir uns eigentlich irrational, weil wir den Preis gar nicht mehr in Betracht ziehen. Und auf der anderen Seite ist es eben beim Luxuskonsum so, dass dieses Belohnungsgefühl so extrem ist, dass auch dieses Schmerzempfinden außer Kraft gesetzt wird. Das funktioniert vor allem darüber, dass im Luxusbereich etwas passiert, was sonst nicht passiert, nämlich dass das Image oder all die Dinge, die wir mit dem Produkt verbinden, auf unsere Person übertragen. Das merkt man auch daran, wie wir darüber sprechen. Das heißt, jemand, der einen BMW fährt, den bezeichnen wir als BMW-Fahrer. Das heißt, das Produkt und der Mensch gehen eine Einheit ein. Und das beschert uns ein so intensives Lustgefühl, dass wir nicht mehr imstande sind, eine vernünftige Einschätzung für das Preis-Leistungs-Verhältnis zu entwickeln.
Es spricht ja einfach vieles für Nachhaltigkeit, da geht eigentlich kein Weg dran vorbei. Aber welche Zukunft hat für Sie nachhaltiges Design?
Man muss sich bewusst machen, dass nachhaltige Mode, das ist jetzt nicht so, als ob man so einen Schalter umlegt und dann wird aus einem nicht nachhaltigen Produkt ein perfekt nachhaltiges Produkt, sondern das ist ein ständiger Prozess, es ist ein Weg, wo man an ganz vielen kleinen Reglern schiebt und an ganz vielen kleinen Rädern dreht. Und da sind wir immer noch mitten auf diesem Weg und bewegen uns dahin. Aber durch die Pandemie ist die Nachhaltigkeitsdiskussion in der Mode nochmal in eine neue Phase eingetreten. Vor der Pandemie ging es, wenn wir über Nachhaltigkeit in der Mode gesprochen haben, vor allem darum, was wir kaufen. Also das heißt, wir haben konventionelle Baumwolle durch Biobaumwolle ersetzt, echtes Leder durch vegane Alternativen, Kunstfasern zum Beispiel aus recycelten PET-Flaschen und so weiter. Und alle waren zufrieden. Aber die Erkenntnis wächst, dass wir nicht nur über die Qualität der Dinge sprechen müssen, sondern auch über die Quantität der Dinge. Insofern wird es in Zukunft nicht nur darum gehen, was wir kaufen, sondern auch darum gehen, wie viel wir kaufen. Und diese Diskussion ist noch relativ neu, erstmal in einer elitären Blase entstanden und findet jetzt langsam erst seinen Weg in den Mainstream.
Derzeit wird auch über Mode im Metaverse gesprochen. Ein großer Schuhkonzern will bald die erste digitale Kollektion präsentieren und bei virtuellen Spielen können Nutzer schon Kleidung, Schuhe, Accessoires ausprobieren. Ist das nur ein Hype oder doch mehr?
Ich glaube, es ist viel, viel mehr und man tendiert dazu, das zu unterschätzen, weil die Berichterstattung in der Presse etwas irreführend ist. Da fokussiert man sich bisher auf hochpreisige Luxus-NFTs in limitierter Auflage. Das ist aber, glaube ich, nur die Spitze des Eisbergs. Auch da wird es eine ähnliche Polarisierung geben wie die, die Sie gerade in der physischen Mode angesprochen haben, eben zwischen Luxus und Billigmode. Und ich bin überzeugt, dass parallel dazu auch ein gigantisches Potenzial für billige virtuelle Massenmode geben wird und vielen Menschen fehlt bisher einfach noch die Fantasie zu verstehen, wie das aussehen könnte und die versuchen einfach das so eins zu eins ins Digitale zu übertragen und denken, okay, hier gibt es dieses Blümchenkleid für 78 Euro und warum sollte ich jetzt eine digitale Version dieses Blümchenkleides für 78 Euro kaufen? Aber wahrscheinlich werden die Produkte vollkommen anders aussehen, weil sie ja gar nicht den funktionalen Beschränkungen der physischen Welt unterliegen. Das heißt, das digitale Kleid bräuchte gar keine Träger, weil es auch nicht runterfallen kann zum Beispiel. könnte auch viel, viel spektakulärer sein, müsste gar nicht tragbar sein und so weiter. Und es könnte auch sein, dass es diesbezüglich in naher Zukunft ein Angebot geben wird, was genauso, also sowohl von der Handhabung als auch vom Preis genauso niederschwellig sein wird, wie zum Beispiel Augmented Reality Filter, die wir bereits bei Snapchat einsetzen, nur dass wir uns dann eben nicht mehr lustige Hundenasen und Hundeohren und Nickelbrillen aufsetzen werden, sondern ganze Outfits und uns damit im Netz präsentieren werden. Und vielleicht sind diese Angebote sogar kostenlos und werbefinanziert und so weiter. Also uns fehlt da vielleicht einfach noch die Fantasie, um dieses Potenzial zu erkennen. Aber ich glaube, dass dieses Potenzial riesig ist.
Was die Modebranche 2023 initiiert und auf welche Entwicklung sie reagieren muss, darüber habe ich mit dem Designer und Trendanalysten Karl Tillissen gesprochen. Danke sehr fürs Kommen. Und wir halten fest, es gibt viel mehr als nur die Farbe Viva Magenta.